Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe haben wir noch einmal zwei Trades vor dem Christmas Roster Freeze. Anscheinend ist auch Friday irgendwie der Trade Day in der NHL geworden. Dann haben wir weitere Verletzungen und zwar auch schon von Spielern, die in der letzten Woche getauscht wurden. Wir haben zum Beispiel aber auch ein Comeback von einem der Hughes-Brüder und wir haben weitere Neuigkeiten rund um die NHL kurz vor Weihnachten. Aber wir fangen mal wieder an mit Milestones, mit Meilensteinen. Und da ist ein ganz, ganz großer gefallen in der Nacht zum Montag. Endlich muss man vielleicht sagen, denn das Team hatte extreme Probleme in den letzten Spielen, die Partien zu gewinnen. Ich glaube, da bin ich auch drauf eingegangen in den letzten Folgen. Es ist die Rede von den Pittsburgh Penguins, die ein 5-1, meine ich, verdattelt hatten. Eine 3-0-Führung im letzten Drittel, die nicht gut drauf waren in den letzten Wochen, aber jetzt ist es soweit. Sidney Crosby hat einen Rekord aufgestellt und zwar den Rekord in der Franchise. Sidney Crosby ist der All-Time-Leading-Scorer bei den Pittsburgh Penguins. Mittlerweile hat Crosby 1724 Punkte. Einen mehr aktuell als Mario Lemieux, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass Lemieux mehr als 400 Spiele weniger hatte als Sidney Crosby. Also da in nur 915 Partien hat er das aufgestellt. Crosby mit fast 1400 Partien mittlerweile für die Pittsburgh Penguins. Sensationelle Karriere, aber trotzdem natürlich von Sidney Crosby. Er könnte, wenn er noch, sagen wir mal, 2 Jahre weitermacht, dann auch den Goal-Rekord von Mario Lemieux knacken. Bei den Assists lag er schon vorne vorher, aber das ist auf jeden Fall ein Bestwert. Und mit dem Übertreffen seines Chefs aktuell im Prinzip, Mario Lemieux, hat Sidney Crosby natürlich auch Mario Lemieux im All-Time-Scoring insgesamt überholt. Nicht nur natürlich bei den Pittsburgh Penguins, sondern in der Liste Skater Records Most Points in der Karriere. Da ist Sidney Crosby mittlerweile jetzt auf Position 8 und man muss wirklich sagen, auch in dieser Spielzeit könnte er da noch weiter hochrücken. Da gibt es nämlich Steve Yzerman, der ist vor ihm. Der hat jetzt einmal ausgerechnet 31 Punkte mehr und ja, das ist eher ein Longshot. Marcel Dion wäre dann der nächste in der Liste, aber Crosby kann durchaus in diesem Jahr auf Platz 7 vorrücken im All-Time-Scoring. Und ich würde fast sagen, da er ja noch sehr, sehr fit ist, auch die Plätze 6 und 5 sind drin für ihn. Und vielleicht kann er sogar irgendwo dann in die Kategorie Messier-Jager vordringen. Natürlich mal vorne Wayne Gretzky out of reach. Aber Sidney Crosby nach dem letzten Spiel gegen die Canadiens jetzt mittlerweile All-Time-Scoring-Leader bei den Pittsburgh Penguins und auf Platz 8 in der ewigen Bestenliste. Und ganz interessant, 9 verschiedene aktive Spieler halten Rekorde für ihre Franchise. Da ist Crosby zu nennen, natürlich. Alex Ovechkin liegt auch nahe. Steven Stamkos bei Tampa. Mark Scheifele bei Winnipeg, -Atlanta. Alexander Barkov in Florida. Roman Josi, auch erstaunlich, als Verteidiger bei den Nashville Predators. Jonathan Marchessault bei den Vegas Golden Knights. Da weiß ich gar nicht, ob Eichel da demnächst dann vielleicht dran ist. Jared McCann in Seattle. Clayton Keller noch in Utah. Also das diejenigen, die bei den Franchises aktuell die Nummer 1 sind und dort die Rekorde entsprechend halten. Ich glaube übrigens, bei den Fs war es ja so, dass da in dem Fall Nathan MacKinnon an 1 ist, aber nur was die Avalanche, also wirklich nur die Avalanche-Historie betrifft, nicht mit Quebec Nordiques zusammen natürlich. Dann vielleicht nochmal ganz, ganz frisch ein paar Eindrücke aus den Partien, die ich euch so ein bisschen ans Herz gelegt hatte für das Wochenende. Da waren ja auch Spiele dabei mit viel deutscher Beteiligung. Und da war zum Beispiel eben auch mit dabei das Spiel der Edmonton Oilers bei den Minnesota Wild. Das war am Anfang ein ziemlich wildes erstes Drittel. Danach dann am Ende hat sich Minnesota durchgesetzt. Ich glaube, sie waren in der Partie auch das bessere Team. Matt Boldy mit 2 Toren bei den Oilers vielleicht nicht ganz so gut drauf gewesen. Ja, und apropos Oilers, die sind auf der einen Seite mittlerweile ganz gut unterwegs. Auf der anderen Seite hat sich Tristan Jarry schon wieder verletzt. Leistenverletzung, und was so ein bisschen aussah wie, naja, wird nicht so schlimm sein, wird jetzt als Week-to-Week deklariert. Und das ist genau die Problematik, die ich auch in der letzten Woche bei der Analyse zum Trade ein bisschen erwähnt hatte, dass natürlich Tristan Jarry eben jemand ist, der verletzungsanfällig ist, der auch in der Vergangenheit oft gefehlt hat. Und jetzt sehen wir das eben wieder. Wir können eben dann aus Sicht der Edmonton Oilers natürlich nur hoffen, dass das quasi jetzt einmal abgehakt ist und danach ist er wieder gesund und zu den Playoffs dann auch fit. Aber das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Im Moment ist es so, dass McDavid und Dreisaitl das kompensieren, dadurch, dass sie zusammen mehr als 4 Punkte im Schnitt haben. McDavid ist mittlerweile schon wieder vorne im Scoring, hat, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 25 oder 26 Punkte in den letzten 10 Partien, also sehr, sehr gut drauf gewesen, Connor McDavid. Und ja, jetzt eben wieder das Problem mit der Torhüter-Position. Connor Ingram wurde hochberufen. Das hatte ich ja schon angedeutet, dass der vielleicht dann irgendwann zusammen mit Jarry das Torhüter-Duo bilden soll. Jetzt im Moment sind es Pickard und Ingram. Wir warten mal ab, wie lange Jarry dann tatsächlich ausfallen wird. Und dann noch 2 Partien. Am Sonntag hatte ich gesagt, Washington gegen Detroit könnt ihr euch vielleicht anschauen. Auch da eine interessante Partie aus deutscher Sicht sowieso jetzt auch am Wochenende. Tim Schlitzer mit einem Shorthander und in dem Spiel dann eben Detroit gegen die Capitals. Moritz Seider mit dem Game-Winner, sein 6. Tor, richtig gut drauf. Und es wird über Moritz Seider diskutiert im Hinblick auf die Norris-Trophy. Also muss man natürlich ein bisschen abwarten. Cam McCarr ist da mit dabei und natürlich auch andere, aber es sind auch ein paar Spieler, die vielleicht nicht mehr so im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel eben erwähnter Romagnosi nicht, wie vielleicht ein Adam Fox nicht, auch aufgrund von Verletzungen einige nicht. Und dementsprechend ist da vielleicht ein Spot auf, was die Positionen 2 und 3 betrifft bei den besten Verteidigern. Und Moritz Seider ist da hoch im Kurs im Moment in Nordamerika. Ist natürlich noch eine lange Saison, aber das wäre natürlich auch aus deutscher Sicht sensationell, wenn er dann da mal irgendwo mit vielleicht dann bei den Finalisten mit dabei wäre. Und dann gab es in der Nacht zum Montag noch ein, ja, ich würde es mal Statement-Game nennen, denn die Minnesota Wild hatten dann in dem Fall das Pech, ein Back-to-Back zu haben und zuerst die Oilers zu haben. Das haben sie gewonnen und dann kam aber das beste Team der Central, das beste Team der Liga, die Colorado Avalanche. Und beim letzten Duell gab es nach dem Spiel, wo die Minnesota Wild gewonnen hatten, nach einem Shootout, ein Interview mit Jesper Wallstedt. Und da hat Jesper Wallstedt gesagt, im Prinzip auf die Frage, was das denn heißt, dass sie gegen Colorado da gewonnen haben. Und da hatten sie die, ich glaube, 10-Game-Winning-Streak der Avalanche beendet. Da hat Jesper Wallstedt gesagt, naja, das heißt, dass wir das bessere Team sind. Und das haben sich die Avs anscheinend gemerkt. Die kamen sehr, sehr fokussiert rein in St. Paul. Die haben ein richtig gutes Auswärtsspiel abgeliefert. Die hätten schon im ersten Drittel höher führen können. 2 Pfosten getroffen, große Chancen gehabt, 1-0 Führung. Dann haben sie die ausgebaut, sogar mit Powerplay-Toren. Und das ist dann immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für die Gegner, wenn die Avs sogar noch im Powerplay treffen, was im Moment immer noch schlecht unterwegs ist, vor allem auswärts schlecht unterwegs ist. 2 von 4 an diesem Montagabend dann deutscher Zeit und am Ende ein sehr, sehr souveränes, sehr, sehr deutliches und dann auch eben eindrucksvolles 5-1. Natürlich, klar, der Gegner auch bei einem Back-to-Back, aber in dem Fall glaube ich schon, dass die Avs da zeigen wollten, ist ganz nett, dass ihr Quinn Hughes habt, ist auch ganz nett, wenn ihr mal 7 Spiele hintereinander gewinnt, Minnesota, aber ihr seid noch nicht auf unserer Stufe, da sind wir schon noch ein Stück weiter vorne und dementsprechend so konnte man das, glaube ich, dann auch einordnen an der Stelle. Also das mal zu den Spielen, die ich genannt habe. Dann hatten wir Trades und zwar 2 Stück und die waren vom Roster Freeze. Es gibt einen Roster Freeze in der NHL, damit eben nicht über Weihnachten Spieler getauscht werden. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich meine, wer möchte schon den Spielern dann zumuten, dass die Familien irgendwie quasi am oder das, den Essenstisch vorbereiten und dann wird da der Papa rausgetauscht aus dem Team, also das muss auch nicht sein. Und der erste Trade, den ich auf meiner Liste habe, Das ist ein Trade gewesen zwischen den Seattle Kraken und den Columbus Blue Jackets aus dem Bundesstaat Washington. Geht Mason Marchment nach Ohio. Dafür kommen ein Zweitrunden-Pick, das ist der eigene der Columbus Blue Jackets, und ein Viertrunden-Pick, das war mal ein Draft-Pick der New York Rangers, zu den Seattle Kraken. Marchment soll natürlich die Offensive beleben in Columbus. Die sind auch nicht so besonders gut drauf im Moment in dieser Saison. Und da ist Topscorer mit Zach Werenski ein Verteidiger. Marchment, jemand, der da eben ja dann Tore mit beitragen soll, vielleicht auch so ein bisschen eine physische Komponente mit reinbringen soll, ist ja auch ein sehr, sehr großer Spieler, hat schon mal 20 oder mehr Tore erzielt, 2 Jahre hintereinander für die Dallas Stars. Das waren auch seine besten Jahre, aber die haben ihn in einem Salary Cap Dump abgegeben im letzten Sommer nach Seattle, und Seattle hat ihn jetzt weitergetauscht. Ich glaube, damals war es ein Viertrunden-Pick. Ich will mal gucken bei Marchment, das müsste ja eigentlich auf seiner Seite stehen, bei Transactions Involved. Ja, Marchment eben damals genau für einen Viertrunden-Pick abgegeben und einen Drittrunden-Pick, wenn ich es richtig sehe. Genau, und jetzt kriegen sie einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick. Also im Grunde haben sie bei dem einen Pick ein bisschen mehr gewonnen, die Seattle Kraken. Und ja, es ist ein Trade, der jetzt, glaube ich, keinen Riesenunterschied machen wird. Für beide Teams nicht. Vielleicht so ein bisschen ein Zeichen, dass Seattle eher verkauft, dass Seattle doch nicht so richtig daran glaubt, dass sie dieses Jahr in die Playoffs kommen können, was auch aufgrund der letzten Wochen dann verständlich ist. War ja ein guter Start der Kraken, aber mittlerweile sind sie jetzt das vorletzte Team in der Western Conference und auch nur, weil die Chicago Blackhawks mehr Spiele haben, also nur von der Winning Percentage her. Ansonsten haben sie beide 32 Punkte, Seattle und Chicago. Und damit sind die Playoffs schon relativ weit weg. Und es ist schon verständlich, dass man da eben dann jetzt in Seattle vielleicht sagt, okay, komm, wir haben ein paar Spieler, die Interesse wecken. Wir versuchen da Draftpicks für zu bekommen. Da finde ich das okay. Vom Trade her für Columbus weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, dass man da jetzt einen Mason Marchment holt. Auch da ist die Frage, möchte ich auf Teufel komm raus in die Playoffs kommen? Die sind letzter in der Eastern Conference aktuell. Und ich weiß auch nicht, ob das da so viel Sinn macht, dass man da jetzt Draft-Kapital investiert in jemanden wie Mason Marchment, der meiner Meinung nach nicht so den riesen Unterschied machen wird zu dem, was sie jetzt aktuell haben. Also einen Trade, der für mich nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehbar ist aus Sicht von Columbus. Und ja, damit würde ich es dann auch an der Stelle bei der Transaktion mit der Analyse belassen. Und dann hatten wir ein weiteres Tauschgeschäft. Das hatte sich so ein bisschen angedeutet in den letzten Tagen. Philip Deneau kehrt zurück, muss man sagen, aus Los Angeles nach Montreal. Hat ja früher schon mit den Canadiens sehr, sehr erfolgreich gespielt. Ist bis ins Stanley Cup-Finale gekommen. Und jetzt eben der Tausch wieder zurück aus Kalifornien, dann nach Kanada. Und dafür geht ein Zweitrunden-Pick dann entsprechend zu den Los Angeles Kings. Interessanterweise die Verbindung zu den Columbus Blue Jackets, den Zweitrunden-Pick haben die Montreal Canadiens von den Columbus Blue Jackets bekommen im Patrick Laine-Trade, der ja auch immer noch verletzt ist. Und ja, was interessant dabei ist, es sind keinerlei anderen Spieler involviert. Also die Montreal Canadiens nehmen das komplette Salary auf 5,5 Millionen. Ach übrigens, kurz als Ergänzung noch zu Mason Marchment, der ist im letzten Vertragsjahr. Also von daher für einen quasi Rental jetzt diese Draftpicks hinzulegen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist bei Columbus. Das mal kurz als Ergänzung, fällt mir gerade ein, eben bei dem anderen Trade, sorry. So, Philip Deneau nochmal zurück, 5,5 Millionen hat der an Gehalt. Das Gehalt übernehmen die Montreal Canadiens komplett. Und damit haben die Los Angeles Kings jetzt etwas mehr Salary Cap Space. Die Frage ist, was können sie damit machen? Erster richtig größere Trade jetzt von Ken Holland neben den Free Agent Signings im Sommer. Auch die Kings sind nicht so gut drauf in der aktuellen Situation. Sicherlich auch eine Mannschaft, die ja schwierig einzuordnen sind. In den letzten Jahren immer in die Playoffs gekommen, aber auch immer rausgeflogen. Vielleicht so ein paar Mal auch über dem eigentlichen Leistungsverhältnis gespielt und jetzt in diesem Jahr im Moment auf einem Wildcard-Platz und viel mehr wird es dann, glaube ich, auch nicht werden. Sicherlich, die Ducks könnten sie noch einholen, aber Golden Knights und Oilers sollten eigentlich dann Teams sein, die stärker sind, und da Anaheim im Moment auch gut drauf ist, wird es sehr, sehr schwierig mit einem normalen Playoff-Platz für die Pacific Division Kings. Tja, erstmal ganz okay, ein unzufriedener Spieler, das ist alles in Ordnung. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in die Zukunft der Kings schauen, da muss man ja schon sagen, Anze Kopitar hat seine letzte Saison, das ist ein sehr guter Defensivcenter gewesen, aber Philip Deneau ist eben auch ein sehr guter Defensivcenter und den jetzt einfach abzugeben und dann hat man nur noch Byfield vorne, es wird sicherlich so sein, dass Turcotte mehr Spielzeit bekommt bei den Kings, das ist ein Punkt, der sich jetzt ergibt aus diesen entsprechenden oder aus diesem Trade, aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich das so auch hundertprozentig nachvollziehen kann, dass man da Deneau abgibt. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch sagen, Philip Deneau hat unheimliche Probleme in der Offensive in diesem Jahr. Er war noch nie der super Scorer, gar keine Frage, aber wenn man sich das Ganze anschaut, er hatte in den Jahren in Los Angeles in der ersten Spielzeit 27 Tore, in der zweiten 18, im letzten Jahr 17, oder im vorletzten Jahr 17, letztes Jahr 8 Tore, 8 in 80 Spielen. Das ist schon bemerkenswert. Und in diesem Jahr sind es 0 Tore, 5 Vorlagen in 30 Partien. Also sicherlich hat man in Los Angeles nicht erwartet, dass er 30, 35, 40 Tore macht, aber so 10 bis 20, finde ich schon, sollten da drin sein als NHL-Center. Die ergeben sich irgendwie immer, hätte ich fast schon gesagt, wenn du regelmäßig spielst. Und ja, da muss man eben jetzt sehen, wie er das in Montreal abbilden kann. Für die war es auf der einen Seite gut, dass er gekommen ist, denn Jake Evans hat sich verletzt und zwar in dem Spiel, wo, oder kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass Deneau kommt, hat sich Evans verletzt. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier bei seinem Outlook steht. Jake Evans, Injured Reserve. Also sie haben ihn auch schon auf Injured Reserve gesetzt. Heißt also, der fällt wahrscheinlich auch etwas länger aus. Und jetzt ist natürlich Deneau so jemand, der ihn dann ersetzen kann. Aber ob er auch die Offensive ersetzen kann, ob er das dann eben an Potenzial aufs Eis bringt. Und wenn man bei den Canadiens schaut, die Center-Position, Evans verletzt, Deneau ist jetzt hier als Day-to-Day, der wird spielen. Kirby Duck ist verletzt, Alex Newhook ist verletzt. Also da ist schon die Mitte sehr, sehr gebeutelt bei den Canadiens. Und ja, dann in dem Fall auf der einen Seite gut, dass Deneau dann da ist, aber wieder das Pech, dass eben dann der zweite Center oder ein anderer Center an der Stelle ausgefallen ist. Das also die beiden Trades, die jetzt noch vor dem Roster Freeze durchgeführt wurden. Und dann kommen wir auch wieder zum Thema Verletzungen. Und da sind jetzt drei, die ich noch mit nennen will. Es gibt rund um die Liga immer wieder Verletzungen. Wenn ich da jemanden vergesse, wenn ihr jemanden habt, wo ich sage, hey, da müsstest du mal drüber reden, sehr, sehr gerne. Teilweise ist es echt schwer, dann auch so ein bisschen den Überblick zu behalten. Wer ist denn jetzt wieder gesund? Wer ist neu verletzt, also ich meine, bei manchen kriege ich es mit, bei manchen ist es so, dass man das auch nicht auf den ersten Blick mitbekommt. Wir fangen mal an mit den Edmonton Oilers. Bei den Edmonton Oilers hatte ich ja erwähnt, dass Tristan Jarry jetzt Week to Week ist, dafür ist Jack Roslovic weg, aber zumindest wieder mit dabei, der ja sehr, sehr gut funktioniert hat, nachdem er dann unterschrieben hatte bei den Oilers. Also da auch positive Nachrichten in Edmonton. Negative Nachrichten gibt es in Los Angeles. Darcy Kemper fällt weiterhin und länger aus anscheinend. Der hat bei einem Zusammenprall mit Mikko Rantanen eine Gehirnerschütterung bekommen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es schon mal so eine Szene mit Rantanen. Ich weiß nicht, wer damals der Torhüter war. Das war tatsächlich, glaube ich, gegen die Oilers, als er noch bei den Fs gespielt hat. Und auch da wieder, er ist halt jemand, Rantanen, der sich nah am Crease bewegt und in dem Fall dann eben den Kopf von Kemper getroffen. Kemper war so ein bisschen auch außerhalb. Also ja, das passiert eben mal. In dem Fall würde ich jetzt sagen, wir hatten ja die eine Phase, wo Rantanen da ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. In dem Fall würde ich ihm jetzt da keinen großen Vorwurf machen. Das ist eher unglücklich an der Stelle. Aber ja, er ist eben entsprechend verletzt, Darcy Kemper. Und da muss man dann schauen, wann er wieder für die Los Angeles Kings aktiv sein kann. Auch das vielleicht ein Grund, dass Ken Holland jetzt den einen oder anderen Trade macht, weil er einfach auch weiß, der Stammtorhüter ist verletzt. Und vielleicht will er auch da nochmal so ein bisschen Dinge nachjustieren und ein paar Veränderungen am Kader vornehmen. Dann haben die New York Rangers ein Problem. Die treffen im Moment sehr, sehr wenig und jetzt ist auch noch der Mannschaftskapitän, der neue Mannschaftskapitän seit der Sommerpause verletzt. JT Miller, Week to Week, der hat einen Check-up bekommen von Nick Seeler im Spiel gegen die Flyers und hat eine Upper Body Injury, also oben am Oberkörper irgendwo. Und entsprechend jetzt raus aus dem Team der New York Rangers. Und dann ist noch verletzt Brandon Hagel. Der hat einen Ellbogen abbekommen von Seth Jones im Spiel, muss man fast sagen, natürlich gegen die Florida Panthers. Und auch an der Stelle muss ich einfach mal sagen, ich mache jetzt mal
vielleicht so eine Rubrik auf Missed Call of the Week. Also das ist eine der Nominierungen für den Missed Call of the Week. Da nicht zu sehen, dass das ein Ellbogen ist. Dann im Nachhinein vom Department of Player Safety da nicht mal durchzugreifen. Also es gab ja dieses eine Spiel der Panthers gegen die Lightning. Gegen den Lightning, wo sie sehr, sehr viele Strafzeiten hatten in der Preseason. Dann gab es ja, glaube ich, eine Ansage von der NHL. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil Brandon Hagel war ja derjenige, der da, ich weiß gar nicht mehr wen, hat er Barkov verletzt gehabt? Auf jeden Fall war es so, dass er jetzt quasi immer jemand ist, den sie im Fadenkreuz haben, die Florida Panthers. Und das ist jetzt das dritte Spiel, glaube ich, hintereinander, wo er irgendwie einen Kopftreffer abbekommen hat. Und irgendwann sollte man vielleicht mal reagieren als Department of Player Safety. Und das Ding war ja so dermaßen offensichtlich, dass da Seth Jones mit seinem Ellbogen was gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie man da keine Sperre aussprechen kann. Wieder vollkommen unverständlich. Aber es gibt sogar noch einen schlimmeren Mist-Call in dieser Woche. Und dann kommen wir zu dem nächsten Verletzten. Und der ist bei den Carolina Hurricanes. Und wenn ich vorhin erwähnt hatte, dass die Pittsburgh Penguins Führungen verschwendet haben und ein richtig schlechtes Wochenende davor, also nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor richtig schlecht war, dann war das bei den Carolina Hurricanes auch ähnlich. Die hatten einen Florida-Trip, haben erst gegen die Panthers gespielt, 3-0 geführt bis kurz vor Ende, 2 Tore kassiert bei 5-6. Eines davon hätte nie zählen dürfen. Da hat auch da wieder, sorry, es tut mir echt leid, aber wie kann man das nicht sehen? Brad Marchand sticht quasi dem Torhüter in die Weichteile so ungefähr. Dann kommt danach, kurz danach der Puck vors Tor. Marchand macht das Tor. Dann kassieren sie noch das 3-3, die Carolina Hurricanes. Und dann gibt es in Overtime eine Szene. Seth Jarvis nimmt Anlauf vom hinterm eigenen Tor, fährt mit richtig Speed bei 3-3. Es ist wirklich nicht viel los. Es sind wenig Spieler auf dem Eis. Und da gibt es einen dermaßenen Chip von der Seite. Da werden ihm beide Schlittschuhe weggezogen in vollem Tempo. Und natürlich kann man jetzt sagen, er ist selber dafür verantwortlich, dass er so schnell ist. Gar keine Frage. Und er ist auch selber dafür verantwortlich, wenn ich Richtung Tor ziehe, dass ich da Geschwindigkeit habe und dass ich mir da richtig, richtig wehtun kann. Aber wenn mir der Verteidiger oder der verteidigende Spieler, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war von den Panthers, ist aber auch vollkommen wurscht, wenn mir dieser verteidigende Spieler beide Schlittschuhe unten wegzieht mit dem Schläger, dann kann ich als Spieler relativ wenig machen. Jarvis knallt volle Kanne in den Pfosten rein. Ich würde vermuten, irgendwas im Bereich Rippen gebrochen, weiß ich nicht, vielleicht auch noch Innereien verletzt oder irgendwie sowas. Also der ist auf jeden Fall auf der Injured Reserve List und wird jetzt auch die nächsten Wochen, würde ich mal sagen, nicht spielen. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie man das als Schiedsrichter-Quartett nicht sehen kann. Wie nicht einer der vier, also das sind 4 Offizielle, es sind nur noch 6 Skater auf dem Eis in der Verlängerung. Der Skater, der betroffen ist, hat den Puck und keiner der 4, also man kann ja danach auch reden, ne? Es gibt klar Regeln, wer die Strafe aussprechen kann, aber ganz ehrlich, wenn keiner der 4 das sieht, dann gehören die nicht in die NHL und da sind wir auch wieder beim Thema, ne? Wir müssen irgendwo mal die Schiedsrichter dann auch in Schutz nehmen manchmal, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nichts in Schutz nehmen, das ist für mich dermaßen amateurhaft, das nicht zu sehen. Naja, gut, also das war echt, tja, also da dann auch Verletzte bei den Carolina Hurricanes, die haben dann gegen die Tampa Bay Lightning gespielt, da hätte man gedacht, sind sie vielleicht ein bisschen müde? Nee, waren sie nicht, führen wieder 3-0, verlieren dann aber auch noch die Partie, also zweimal eine 3-0-Führung in Florida, entsprechend verspielt die Carolina Hurricanes, das war kein gutes Wochenende für das Team von Rod Brind'Amour, der allerdings in den Interviews, zumindest das, was ich gesehen habe, noch relativ ruhig war für seine Verhältnisse. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es vor allem eben aufgrund dieser Verletzung und des Non-Calls da in der Verlängerung schon ziemlich gekocht hat in Rod Brind'Amour. Ja, ansonsten, ich gucke nochmal, ich hatte mir hier, glaube ich, noch 1-2 Sachen notiert, ich weiß aber nicht, ob ich da nicht schon drüber geredet habe. Jetzt gibt es hier irgendwie eine E-Mail, wenn ihr da im Hintergrund ein Geräusch hört. So, ich schaue nochmal auf meine Notes. Was habe ich mir notiert? Roster Vegjari habe ich, Marchment, The No, Crosby habe ich drüber geredet, JT Miller. Jack Hughes ist zurück bei den New Jersey Devils. Ist ja auch noch im Thema Verletzungen mit dabei. Gut für ihn, auch ein Tor gemacht, aber die New Jersey Devils haben verloren, also nicht unbedingt komplett runde Geschichte für die. Und dann hatten wir noch ein paar Jubiläen, neben dem von Sidney Crosby, Tim Stütze, 400 NHL-Spiele mittlerweile. Der war übrigens vor ein paar Minuten im Interview mit den Medienvertretern aus Deutschland. Weiß ich nicht, ob ich da noch was zusammenschneiden werde, fand ich sehr, sehr gut drauf. Kurz vor Weihnachten hat da Rede und Antwort gestanden. Das war auch wieder interessant. Audiofile habe ich jetzt noch nicht, aber wenn der da ist, schaue ich mal, ob ich da vielleicht noch ein bisschen was zusammenschneide. Auf jeden Fall mittlerweile 402 Spiele, 364 Punkte für Tim Stützle. Wenn er so weitermacht, wie das in den letzten Jahren der Fall war, wird er irgendwann auch so ein Punkt pro Game-Spieler sein im Durchschnitt. Und wer weiß, ob er dann vielleicht der nächste deutsche Spieler ist, der die 1000-Punkte-Marke knacken kann. Und dann hatten wir noch zwei andere Jubiläen, die allerdings auch nicht so ganz so glücklich gelaufen sind, wie das sich die beiden Spieler vielleicht vorgestellt haben. Tyler Myers und Jonathan Toews, die haben beide 1100 Spiele absolviert in der National Hockey League. Aber beide sind eben bei zwei Mannschaften, wo es aktuell nicht so läuft. Und die Frage ist zum Beispiel bei den Winnipeg Jets auch, ja, wo geht die Reise hin? Connor Hellebuck ist wieder da, auch das nochmal zum Thema Verletzung, aber er spielt nicht so besonders gut. Und auch die Jets haben mittlerweile schon Rückstand auf die Wildcard-Plätze. Über die ersten drei brauchen wir überhaupt gar nicht mehr reden in der Central Division. Die stehen im Prinzip schon fest mit den Avs, mit den Stars und mit den Wild. Aber dahinter eben der Wildcard-Platz, das wird nochmal eine Geschichte für die Winnipeg Jets, aber es könnte schwieriger werden, als man das vielleicht vor der Saison dann gedacht hatte. Damit sind jetzt meine Notizen hier alle aufgetaucht in der Ausgabe und ich weiß, ich wollte noch einmal vielen Dank sagen und zwar hat noch jemand von euch eingezahlt in den Pott. Ich will mal einmal schauen, wo ich entsprechend diese Nachricht erhalten habe. Hier, ich habe eine Zahlung erhalten von Christian. Vielen, vielen Dank. Das ist, glaube ich, schon 8-9 Tage her. Hatte ich in der letzten Folge nicht erwähnt. Christian, vielen, vielen Dank. Der hat ein bisschen in den Pott mit eingezahlt. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Hinten in den Shownotes quasi als Weihnachtsgeschenk oder wie auch immer. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo bei Steady abschließen. Auch das hilft mir natürlich sehr, weil es dann auch ein bisschen etwas fester ist, dass ich weiß, dass die Leute dort entsprechend auch mit einzahlen. Und so ein Abo könnt ihr auch verschenken. Also wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, hey Mensch, ich will irgendwie ein bisschen was schenken, weiß aber gar nicht was, dann könnt ihr natürlich sagen, hier, für den Podcast hört ihr den mal an und dann verschenkt ihr eben ein Abo. Auch das wäre möglich. Und ansonsten würde ich sagen, war es das dann an Neuigkeiten für diese Woche. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich nochmal eine Folge aufnehmen werde vor Heiligabend. Bezweifle ich so ein bisschen. Dementsprechend wünsche ich euch allen schon mal ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage, vor allem mit der Familie. Und ich schaue mal ein bisschen rein auf den Schedule. Da ist nicht so viel los über die Feiertage in der NHL. Aber vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Spiel, was es lohnt, sich anzuschauen. Wir haben jetzt heute Montag, da will ich mal nicht reinschauen, weil die Sendung wahrscheinlich dafür dann zu spät online ist. Wir haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch einige Partien, aber ich schaue mal, ja, vielleicht wäre die Partie Sharks gegen Golden Knights ganz interessant, die jungen Wilden bei einem der Stanley Cup Favoriten, das wäre um 4 Uhr morgens dann an Heiligabend. Battle of Alberta könnte man auch noch um 3 Uhr morgens, aber die Flames sind eben zu schlecht, um das wirklich interessant zu machen. Ich glaube, da werden die Oilers ziemlich klar gewinnen und dann ist erstmal Pause in der NHL. Das nächste Spiel gibt es dann deutscher Zeit am Samstag. Und da sind es tatsächlich auch erst Spiele um 0 Uhr. Da gibt es das Derby in New York, die Rangers gegen die Islanders. Am Samstag, am Sonntagmorgen, 28. Dezember, ist das dann bei uns. Wir hätten dann das Battle of Ontario mit den Senators und den Maple Leafs um 1 Uhr morgens am Sonntagmorgen, ist auch noch mit dabei. Und nochmal Battle of Alberta, da hat man wohl gehofft, dass um Weihnachten rum da ziemlich viel los ist, um 4 Uhr morgens am Sonntag. Naja, ich weiß ja nicht, schau mal, ob es dann am Sonntag tatsächlich zur Primetime noch was Interessantes gibt. Ja, wer sich Philip Deneau dann angucken will mit den Canadiens gegen Tampa Bay, hoffentlich dann wieder mit Brandon Hagel. Das wäre um 23 Uhr am Sonntag und das sind, glaube ich, erstmal die Partien, die ich hier genannt habe. Wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein schönes Fest und dann hören wir uns, glaube ich, noch einmal wieder mindestens vor dem Jahreswechsel. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.